Eine Ahnung, wie verbissen die Bolschewisten für ihre Macht arbeiten, bekommen Petersburg-Besucher im bereits erwähnten Museum für die politische Geschichte Russlands. Es ist in einer Villa untergebracht, die von April bis zum Sommer 1917 das Politbüro der Partei beherbergt. Sverdlov, der Parteiorganisator, saß im Vorzimmer, erzählt Sergei Spiridonow. Parteichef Lenin im ehemaligen Kinderzimmer der Vorbesitzerin, einer berühmten Tänzerin. Die Räume im ersten Stock des Hauses atmen, und das ist so gewollt, nach wie vor die legendäre Askese Lenins. Vom Parkettfußboden über die große Wandkarte Russlands mit den Eisenbahnlinien des Landes bis zum kleinen Schreibtisch mit Lampe und Bücherregal. Alles soll zeigen, wie sehr Lenin nur die Sache seiner Partei im Sinn hatte. In Wahrheit geht es bei den Bolschewisten eher chaotisch zu. Lenins Ehefrau und Privatsekretärin Nadeschda Krupskaja schreibt in ihren Erinnerungen:
In der Zwischenzeit wuchsen mir die Angelegenheiten im Sekretariat über den Kopf. Natürlich war es für Ilitsch viel schwieriger, ohne eine persönliche Sekretärin auszukommen, wie ich sie früher abgegeben hatte. Aber jetzt verursachte das Komplikationen, da ich auch bei den Sitzungen des Zentralkomitees anwesend sein musste. Ilitsch und ich besprachen die Sache und beschlossen, dass ich das Sekretariat aufgeben und im Erziehungswesen arbeiten sollte.
Bekannt und wichtig werden Lenin und seine Partei erst ab dem Sommer 1917, als sich Russlands Situation im Ersten Weltkrieg rasch verschlechtert. Eine von der Regierung unterstützte Offensive der Armee endet binnen kurzem im Desaster. Die Soldaten wollen nicht mehr kämpfen, sie meutern, wollen nach Hause. Stellvertretend für die Stimmung hier der Brief einer Soldatengruppe an die Pravda.
Genug der Dezimierung der Völker. Wir brauchen keine Eroberungen, wir brauchen Frieden, Frieden für die Menschheit. Wir sind erschöpft, verstümmelt und krank. Nach langen Monaten des Grabenlebens kommt keine Ablösung. Wir verlangen diese Ablösung. Lass diese Großmäuler, die einen Krieg mit siegreichem Ende fordern, uns hier ablösen. Und lasst uns im rückwärtigen Raum die Interessen eines freien Russland verteidigen.
Lenin sieht seine Stunde gekommen. Seine Bolschewisten versprechen den Soldaten das Kriegsende, den Bauern die Zuteilung von Land und den Arbeitern die Kontrolle über die Fabriken. Die Regierung vermutet, dass dieser Populismus auf einen bevorstehenden Putschversuch der Bolschewisten und der von ihnen gegründeten Milizen hindeutet. Alexander Kerensky, seit den Meutereien Ministerpräsident Russlands, will Lenin ins Gefängnis werfen. Dieser versteckt sich in einer Hütte auf dem Land, nördlich von Petrograd.
Alexander Kerensky ist eine der umstrittensten Figuren des Jahres 1917 in Russland. Manche Historiker halten den damals 36-Jährigen für einen Scharlatan, zumindest für eine Fehlbesetzung als Ministerpräsident. Zeitgenossen nennen ihn, auch wegen seiner Körpergröße, spöttisch Napoleon. Professor Helmut Altrichter betont dagegen die außerordentlichen Zeitumstände.
Tatsächlich war dieser Kerensky ja ein junger, ehrgeiziger und ganz sicher der Rolle nicht gewachsener Politiker gewesen. Er war ein Staranwalt, der in politischen Prozessen verteidigt hat, vor 1914 als solcher bekannt. Aber die Frage wäre gewesen, auch wenn er es nicht gewesen wäre, wie hätte denn jemand ausschauen müssen, der das tatsächlich geschafft hätte, diese Riesenlast zu schultern? Weil es war tatsächlich eine ziemlich verfahrene, eine ziemlich schwierige Situation.
In der Tat ist es im Sommer wohl zu spät. Russland kann ohne große Verluste an Land und wirtschaftlicher Macht nicht aus dem Weltkrieg herausfinden. Zu lange haben alle Kriegsparteien von Sieg und Gewinnen gesprochen.
Die Regierung Kerensky verschlimmert die Lage noch durch Fehler. So vergeht zu viel Zeit bis zur Ausarbeitung der versprochenen Verfassung. Parlamentswahlen und Landverteilung an die Bauern, beides zentrale Punkte der Februarrevolution, werden verzögert oder zu langsam vorwärtsgetrieben. Dazu droht im September 1917 noch eine Konterrevolution durch Armeegeneräle. Arbeiter, Bauern und Milizen, bei denen die Bolschewisten an Einfluss gewinnen, verlieren ihr Vertrauen in die Politik.
Aurora Cruiser, right in front of us. Yeah, an Aurora, which is one of the biggest Soviet myths.
So wird im Oktober 1917 ein weiterer Ort in Petersburg historisch. Das heißt, es ist kein Ort im herkömmlichen Sinne, sondern ein Kriegsschiff. Der Schlachtkreuzer Aurora. Er ist, wie dieser Stadtführer erklärt, einer der größten Mythen der Sowjetzeit.
Because there was no actual storming of the Winter Palace.